Selbstbewusstsein für Verzweifelte in Klammern oder Fortgeschrittene. Ich, Martin Juch, begrüße Sie recht herzlich zu einem neuen Podcast und mein Gast für heute ist wieder der Michael. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo Martin, danke für die Einladung. Das Thema Selbstbewusstsein, das füllt ja ganze Abteilungen in Buchhandlungen, oder? Und da gibt es so viel Content im Netz. Darüber machen wir heute wirklich einen Podcast.
Ja, wir geben den tausendsten Tipp jetzt ab. Ich habe, bevor wir in die Sendung gegangen, einfach mal nachgeschaut im Internet. Und ich bin ja zwischenzeitlich begeistert von ChatGPT, was man da alles an Fragen stellen kann und was man da für interessante Rückmeldungen bekommt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja, mir geht es sehr darum, in dem heutigen Podcast nicht nur über Selbstbewusstsein, sondern auch über Selbstwert und Selbstvertrauen. Und letztens war ich ganz irritiert, in der Psychologie hat man jetzt was Neues auch sich einfallen lassen, Selbstwirksamkeit. Also mir kommt das immer so vor, als ob der gleiche alte Wein einfach nur in einen neuen Schlauch hineingegossen wird. Aber es gäbe nicht so viele Bücher auf dem Markt, wenn die Menschen nicht ein Interesse oder das Gefühl haben, sie wären nicht selbstbewusst. Und dann suchen wir natürlich an Ratgeber, an Ratgebern da draußen in den Buchhandlungen oder gehen ins Internet und versuchen uns Unterstützung zu holen. Und eins habe ich festgestellt, dass nur positive Selbstgespräche und Affirmationen nicht funktionieren. Sie greifen zu kurz. Dann heißt es, wir sollen unsere Erfolge und Stärken dokumentieren und mal aufschreiben und ein positives Tagebuch schreiben. Ja, nett, wenn Sie viel Zeit haben, machen Sie es, schadet nichts. Dann sollen wir Achtsamkeit und Selbstakzeptanz üben und unsere Stärken und Schwächen akzeptieren. Ja, kann man auch machen, aber damit werde ich nicht selbstbewusster, muss ich leider dazu sagen. Und dann heißt es immer, ja, wir sollen uns auch unseren Ängsten stellen. Ja, das ist ein wichtiger Schlüssel, dass ich mich meinen eigenen Ängsten, meinen eigenen Dämonen stelle und sie mir anschaue, ob sie überhaupt einen Wahrheitsgehalt haben. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich soll die Körpersprache anpassen und aufrecht gehen. Da komme ich auch gleich dann nochmal darauf. Wenn ich richtig atme und mich in meinem Körper wohlfühle, dann richtet er sich von ganz alleine auf. Ja, und dann das Spannendste war dann, man soll sich realistische Ziele setzen. Das ist gleich so, als ob ich baue mir erstmal ein kleines Gefängnis und das kleine Gefängnis, in dem fühle ich mich wohl. Ich streiche halt eben anstatt schwarz die Wände in rosa an, aber ein Gefängnis bleibt weiterhin ein Gefängnis. Also was ist realistisch? Und ich finde diese Aussage von dem Einstein schon sehr schön, der meinte, Realität ist eine Illusion, wenngleich auch eine sehr hartnäckige. Und wenn wir die Zeit finden, komme ich vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen. Aber die Frage an dich, Michi, fühlst du dich selber selbstbewusst?
Das ist eine große Frage. Manchmal schon, manchmal nicht. Ich glaube, immer wenn es gelingt, dass ich keine Erwartungen an das habe, was ich machen will. Also natürlich habe ich ein Ziel in irgendeiner Form, ich will etwas tun, aber ich schränke mich von vornherein nicht ein. Ich habe nicht das Verlangen, dass das unbedingt so oder so passieren muss, sondern ich lasse das relativ offen. Ich lerne das immer wieder bei meiner Tochter, wenn die spielt, wenn die irgendwas tut und nicht schafft, die steht halt sofort wieder auf, probiert es neu. Ein kindlicher Zugang, wenn man sich den behält. Alles, was verkrampft wird, hemmt. und schränkt einen ein, wie du es vorher schon schön gesagt hast. Man baut sich selber die Gefängnisse mit seinen Erwartungen. Das ist das, was oft passiert. Aber so, das ist immer unterschiedlich. Für mich selber schaffe ich es gut, selbstbewusst zu sein. Wenn die Rolle des Vaters reinkommt, kommt auch immer wieder, schleicht sich ein bisschen mal die Angst ein. Das muss jetzt klappen und dann wird es verkrampft. Das ist so ein bisschen ein Wechselspiel.
Und wie sieht es bei dir im Job aus?
Bei mir im Job fehlt es mir, glaube ich, nicht an Selbstbewusstsein. Lass mich kurz überlegen. Ich habe ja sehr verschiedene Aufgaben, verschiedene Tätigkeitsfelder. Ach, das macht mir Spaß. Da bin ich eigentlich im Fluss.
Ja, sehr schön. Bevor wir so ich muss leider ein ganz klein wenig Theorie reinbringen, damit das für die Menschen klarer wird. Weil das war für mich auch ein längerer Prozess, weil ich festgestellt habe, dass ich über einen extrem langen Zeitraum geglaubt habe, selbstbewusst zu sein. Aber ich war gar nicht selbstbewusst. Entweder ich war in einer Opferrolle drin und habe gelitten und die anderen waren schuld an meiner Situation. Ich armes, armes Pimperle, oh Gott, oh Gott. Oder es schwappte rüber in das andere Extrem, dass man dann dazu neigt, überheblich zu werden oder aufgrund oder arrogant zu wirken oder ein Bild abgibt, in dem die anderen glauben, oh, das ist eine Person, die hat ja alles im Griff, die ist ja sowas von selbstbewusst und sowas von selbstsicher. Und die treten dann auch sehr stark auf, sehr laut auf, sie nehmen den Raum für sich ein. Und die anderen schrecken dann zurück und sagen, oh ja, da muss ich eigentlich auch hinkommen. Der sagt eigentlich ganz klar, was er will und der haut dann auf den Tisch oder bringt seine Sachen durch. Egal in welchem Extrem ich drin bin, indem ich das Gefühl habe, ich bin ein kleines eine kleine arme Maus und bin halt eben immer das Opfer und mir passieren diese schrecklichen Dinge. Oder aber ich bin im anderen Extrem sehr die Ellbogen ausgefahren und tue so, als ob ich wüsste, wo es lang geht. Und egal in welches Extrem ich hineingehe, es ist immer das Ego dort sehr aktiv. Und da mögen die meisten Menschen nicht hinschauen. Und zwar, wenn ich gewisse Aussagen treffe, dahingehend spreche ich immer das Ego von den Menschen dann an. Und das Ego revoltiert sofort. Es geht sofort in einen Widerstand und versucht, das Gehörte erstmal sofort zurückzuweisen. Na, das stimmt nicht. Und das kann nicht wahr sein. Kennst du das auch, Michi?
Also dieses Spektrum, das du beschrieben hast, dieses Pendeln von dem einen Extrem ins andere, das nehme ich auch ganz stark wahr, dass das immer wieder passiert, dass man vom einen zum anderen sich bewegt. Zwischendrin, ich glaube, je mehr man identifiziert ist mit dem Ego, mit dem, was man glaubt, man selbst zu sein, je mehr man in diesen Film reinkippt, desto stärker spielen sich diese Extreme aus. Je weiter man sich davon distanzieren kann, daneben stellen kann und das als Spiel sehen kann, was da passiert und merkt, ich bin nicht nur diese, ich rede immer von meiner Vaterrolle oder anderen Rollen, die wir da spielen im Leben da draußen, sind alles Ausprägungen von dem Ego. Da tobt sich's aus. Aber das Ganze ist ja auch nur so eine Rolle. Das Ganze, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja eine Vorstellung von uns. Und sich immer daneben zu stellen und das auch sein lassen zu können, hilft, glaube ich, wieder ins Selbstbewusstsein zurückzufinden. Also den Ausgang eben nicht verkrampft zu suchen, den positiven oder negativen, und das überhaupt zu bewerten, was da rauskommt von dem, was man vorhat, sondern die Dinge spielerisch geschehen zu lassen.
Also es gibt so zwei Aussagen von dir, da möchte ich ganz gerne nochmal einhaken. Ich habe vorhin gesagt, wenn das Ego aktiv ist und ich in diesen Extremen hin und her pendle oder ich pendle überhaupt hin und her, Ich muss ja nicht gleich immer in den Extremen drin sein, aber ich pendel dann irgendwo mit meinem Ego hin und her. Ganz wichtig zu verstehen, die Grundsubstanz von unserem Ego ist die Angst. Und da haben wir ja schon mal einen Podcast drüber gemacht und auch drüber geschrieben. Das ist ein Kernteil meiner Arbeit, die Leute, Menschen dazu anzuregen, das mal zu hinterfragen. Wir kommen dann gleich noch drauf. Jedenfalls, da das Ego, deren Grundlage Angst ist, kann ich niemals wirklich selbstbewusst durch die Welt gehen. Das Zweite ist, du meintest eben, dass das Ego aktiv ist, wenn man irgendeine Rolle einnimmt. Nein, da muss ich dir leider widersprechen, Michi. Wir nehmen im Leben immer unterschiedliche Rollen ein. Wenn ich mit einem Kunden oder einer Kundin im 1:1 arbeite, übrigens können Sie auf meiner Webseite www.martinjuch.com ein 30-minütiges Informationsgespräch buchen und dann können wir über Ihre Thematik sprechen. Also wenn ich in einer 1:1 Dynamik drin bin, dann nehme ich eine gewisse Rolle ein. Aber gleichzeitig hat diese Rolle, die ich einnehme, nichts mit dem Ego zu tun. Wenn ich mit einer größeren Gruppe arbeite, ob live oder online, dann nehme ich auch eine andere Rolle ein, weil dann ist eine andere Dynamik dort drin. Wenn ich meine Tochter treffe, dann bin ich in der Rolle des Vaters und sie ist dann nicht meine beste Freundin, obwohl wir ein herzliches Verhältnis haben. Wenn ich mit dir zusammen bin, wir sind ja zwischenzeitlich schon sehr gut befreundet, dann ist das eine andere Rolle, sprechen wir anders. Wenn ich ein Dirigent bin, dann schlüpfe ich in eine andere Rolle hinein, aber ich kann trotzdem mein Ego draußen lassen. Also ich nehme dann nur Rollen ein in unterschiedlichen Kontexten. Und so hat jemand eine Rolle als Mutter, als Vater, als Großvater, als Vorgesetzter, als Liebespartner. Es sind unterschiedliche Rollen, die wir einnehmen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mein Ego draußen lassen kann. Und da habe ich immer wieder, und das ist die Kernaufgabe, mich zu fragen, oder das ist eine der ehrenvollsten Aufgaben, finde ich es, um anders durch dieses Leben zu navigieren, wie funktioniert mein Verstand, also Verstand, Ego und das Ego, oder ich nenne es ja auch den inneren Kobold. Wie funktioniert dieser? Wie funktioniert dieser innere Kobold, der mich dann angstvolle Handlungen setzen lässt?
Also du meinst, welche Erwartungen habe ich da an mich, an die Situation, an die Rollen, die ich wahrnehme? Das habe ich vorher eher ein bisschen anders gemeint, Martin, danke fürs Erinnern. Ich habe gemeint, diese auch zugeschriebenen Rollen, die man kriegt. Gar nicht so sehr, dass man anders agiert. Das Ego kann man natürlich auch weglassen, ausblenden. Man kann Sprachrohr sein für das, was es braucht in jedem Moment. Da ist dann kein Ego. Aber oft hat man dann eben den kleinen Kobold, der sich meldet, der in einem gewissen Handlungsfeld dann meint, jetzt müsstest du doch so oder so handeln, weil das erwartet die Gesellschaft von dir, deine Frau von dir, wer auch immer. Das meinte ich mit diesen Rollen, die man auch zugeschrieben kriegt, wo man selbst dann auch sich Vorstellungen macht, Bewertungen macht, wie etwas zu sein hat und sich eben genau wieder diese Mauern baut. Das habe ich vorher auch gemeint, ganz genau wie du es sagst.
Ja, also großes Themenfeld ist generell, sich alle seine Erwartungen anzustellen, seine Vorstellungen, die wir von irgendetwas haben und die wir dann als allgemeingültig nach draußen in den Raum stellen. Das ist unglaublich anstrengend. Und der nicht die Erwartungen erfüllt, die an ihn gestellt werden, Der geht entweder in die Verteidigungshaltung, der geht in die Rechtfertigung hinein oder der fängt an sich zu zweifeln.
Enttäuschung aber, vorprogrammiert. Enttäuschung vorprogrammiert.
Ja, genau. Ich möchte nochmal auf diese Theorie ein wenig zu sprechen kommen. Und das ist, um an dieses Selbst, egal was ich dort hinten dranhänge, ob Bewusstsein oder den Wert oder das Vertrauen, ich habe mir erstmal an zu verstehen, was ist dieses Selbst? Ich habe zu verstehen, was ist dieses Sein? Ich habe mich hineinzubegeben in etwas, was wir auch Gott nennen können. Das sind alles Synonyme. Und das Selbst ist ja de facto nicht greifbar. Greifst du irgendwo so rein, du kannst es auch nicht mit ein, zwei Worten auf den Punkt bringen. Wie vieles andere. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Auch, es heißt in der Bibel, wir sollen uns von Gott kein Bild machen. Und da kommt es auch, ich kann mir vom Selbst kein Bild machen, ich kann mir vom Sein kein Bild machen. Und alle Menschen, die ich so in den letzten Jahrzehnten gefragt habe, jeder hat das Gefühl, dass es etwas Größeres geben muss. Und das hat gar nichts mit Spiritualität zu tun, sondern da gibt es etwas Größeres und mein kleiner Verstand, der in meiner Ich-Hülle hier drin ist, der möchte natürlich immer alles erklären und begründen und verstehen. Und da dieses Selbst oder Sein in der Unendlichkeit angesiedelt ist, in der Raum- und Zeitlosigkeit, können wir uns das schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Die Kirchen sprechen ja oft darüber, ja, wir müssen glauben. Auch damit habe ich so meine Schwierigkeiten, obwohl ich wahnsinnig gerne in Kirchen hineingehe, weil das einfach wunderbare Kraftplätze auch sind. Oder ich ziehe mich auch jedes Jahr immer für eine Woche oder 10 Tage in irgendein Kloster zurück, ganz in die Stille, wo ich halt eben für mich faste, habe ich da so meinen kleinen Wasserkocher und mache mir meine Gemüsesuppe, sondere mich auch von den anderen Mönchen ab und ich mache den ganzen Tag nur Atemübungen und raus aus dem Verstand zu gehen. Also wirklich ich gehe in die Stille hinein. Jetzt fange ich doch an, glatt den Faden zu verlieren. Wir spüren alle, dass es etwas Größeres geben muss. Und dieses Größere, das ist ein inneres Wissen. Und das sollte der innere Anker für jeden sein. Und dann habe ich mich erstmal damit zu beschäftigen. Und ich komme dort daran, indem ich mich frage dann, stimmt das, dass ich nicht gut genug bin? Bitte, du da oben im Kopf, innerer Kobold, mit dem können wir in einen inneren Dialog gehen, bitte erkläre mir jetzt, warum ich nicht gut genug bin. Ich will, dass ich jetzt von dir eine dezidierte Antwort bekomme.
Und dann wie meine kleine Tochter immer fragen, warum?
Ja.
Bis er nichts mehr sagt.
Du hast das, die Kinder wissen es, die fragen, ja warum? Ich will das jetzt wissen, warum, warum, warum? Weswegen bin ich nicht gut genug? Weswegen bin ich nicht diszipliniert genug? Weswegen glaubst du, dass ich mich prokrastiniere? Und ganz viel. Gehen Sie rein, wenn Sie glauben, unsicher zu sein oder an sich zu zweifeln. Und das ist die Übung, die wir machen können. Mit Hilfe meines Verstandes setze ich die Sätze, die internalisiert sind, dass ich an mir zweifle, dass ich glaube, nicht gut genug zu sein, dass ich glaube, mich noch mehr anstrengen zu müssen. Das kann ich mit dem Verstand auflösen. Und das ist ein total anderer Zugang als mit positiven Affirmationen oder mit positiven Sätzen zu arbeiten.
Weil ich damit nur was draufsetze, aber nicht das zugrunde liegende Selbstverständnis bearbeite, oder? Und das kann mal punktuell helfen, aber es verändert ja nicht meine Wahrnehmung von mir selbst.
Ja. Michi, genau das ist es. Es wird mit den unterschiedlichsten Techniken wird etwas draufgeklatscht auf diesen zweifelnden, ängstlichen Kobold, der sich dann darin deutlich macht, ja, ich habe kein Selbstbewusstsein. Und das Gleiche gilt auch mit dem Wert. So, weshalb bin ich nicht wertvoll? Ich möchte das von dir jetzt wissen in dem inneren Dialog. Wer erzählt dir, dass ich es nicht wert bin? Und dem geh nach. Und natürlich kommst du bei dem, indem du dich befragst, hinterfragst, so, kommst du darauf, ah ja Mensch, das ist ja ein Muster, das reicht zurück bis in die Kindheit oder da ist mir was...
Oder bis zum Urgroßvater, der hat das auch schon so gemacht.
Ja, ganz genau. Ja, das ist halt eben genetisch bedingt. Nein, ich sage immer wieder, der Stab der Unwissenheit, der wird von Generation zu Generation weitergegeben, obwohl wir all unseren Kindern wünschen, dass sie doch selbstbewusst und stark durchs Leben laufen.
Finden wir das nicht auch in der Religion? Erbschuld, Erblast? Das sind genau die Themen. Mit anderen Worten beschrieben, das behandeln alle Weltreligionen in irgendeiner Art und Weise. Es ist immer dasselbe Thema.
Ganz genau. Nur wenn wir das Fass heute aufmachen, da sitzen wir noch in 2 Stunden hier. Oder auch mit dem Selbstvertrauen. Also das geht in dieses Selbst hinein, weil zu verstehen ist, das Selbst, mein Sein, das ist in sich total perfekt. Das ist ganz, das ist heilig, das hat gar keine Angst.
Grenzenlos. Es ist grenzenlos, es ist ein Raum der unendlichen Möglichkeit. Ja. Und das sieht man bei Kindern eben so schön, weil die spielerisch sich ausprobieren. Kreativität kann nur entstehen und da sein, wenn man gar keine Angst hat zu scheitern oder gar keine Vorstellung davon hat, was irgendwie passieren soll. Ja. Genau das ist es. Dann bleibt es formlos, dann bleibt es grenzenlos. Dann ist man selbstbewusst.
Ja. Und wenn ich auf diese Angst komme, wir wissen es von Kindern, die sterbenskrank sind. Und sie wissen, sie werden nicht mehr lange leben. Und sehr häufig ist es so, diese Kinder haben keine Angst, weil sie noch nicht in der Form programmiert sind wie wir. Wir sind in die Angst hinein erzogen und programmiert worden. Und jetzt müssen wir diese blöde Aufgabe machen und das wieder zersetzen. Und sehr häufig ist es so, dass die betroffenen Kinder ihren Eltern Mut machen, indem sie ihnen sagen, ich habe keine Angst, ist alles okay, komm, lass uns jetzt noch einen schönen Nachmittag verbringen oder eine schöne Zeit und lasst es uns miteinander spielen. Natürlich ist es für jedes Elternpaar herausfordernd, wenn es das sieht. Aber was wunderbar zu beobachten ist, dass da oft eine Umkehrung stattfindet, dass die Kraft und dieses Vertrauen und dieser Mut, der liegt bei diesen Kindern und gar nicht so sehr bei den Eltern. Also, das Selbst, mein Sein, das ist total ganz, das ist, ich möchte fast sagen, das ist was Heiliges. Und das durfte ich in mir wieder entdecken, weil das ist so ganz tief in mir drin. Wenn man so ein Bild nebenher, das ist wie ein Diamant, der strahlt von innen heraus. Aber ich bin auf den Weg, habe mich auf den Weg gemacht und das kann ich jedem nur empfehlen. Zersetzen Sie all diese Sätze, die Ihnen die sie einschränken, beschränken, die sie glauben lässt. Sie haben nicht den Mut, sie haben nicht die Kraft, die sie zweifeln lassen. Die gilt es über einen Hinterfragungsprozess außer Kraft zu setzen. Du sagtest es vorhin sehr schön, wie bei deiner Tochter, so lange nachfragen, bis dieser innere, angstbesetzte Kobold keine Antwort mehr weiß. Und wenn sie dann die Schlammschicht nach und nach entfernen, dann kommen sie an ihr Sein heran. Und da, jetzt gehen wir langsam aufs Ende zu, dieses Sein oder Bewusstsein, machen Sie sich das noch einmal ganz deutlich. Eigentlich ist es doppelt gemoppelt. Selbstbewusstsein ist doppelt gemoppelt, weil Selbst und Sein ist das Gleiche, aber anders umformuliert, ich weiß um mein Sein. Und das ist ein ganz tiefes inneres Wissen, was in jedem, aber in jedem Menschen und egal, was ihm bisher passiert ist, das ist in uns angelegt. Wir müssen es nur wie den Schnee, der auf der Straße liegt und dann sehe ich den Weg nicht mehr. Das ist es mit mangelndem Selbstbewusstsein. Ist das nicht ein schönes Bild? Da ist so viel Schnee da drauf, dass ich die Straße nicht mehr sehe. Und ja.
Als Waldviertler kann ich mir da gut reinversetzen. Als Kind war das immer so bei uns zu Hause.
Ja. Und wenn ich das weiß, dann machen wir keine Sorgen.
Dann kann ich nur mehr selbstbewusst sein. Punkt.
Ja, Michi, dann kann ich nur sagen. Ich darf aber dazu sagen, der Weg mag mühsamer sein als schnell gelernte Affirmationen oder Meditation, aber es ist wahnsinnig nachhaltig. Weil wenn Sie einmal einen Glaubenssatz zerstört haben, einmal eine Erwartung zerstört haben, einen Zweifel in Ihrem Kopf zerstört haben, der bleibt kaputt. Der kommt nicht wieder hoch. Und ich sage es jedem, wir haben alle einen brillanten Verstand mitbekommen. Also nutzen wir ihn doch dahingehend und beschäftigen uns mit der Schlammschicht, dieses wunderbare Sein umgibt.
So, der Winter kommt, ich packe gleich meine Schneeschaufel aus. Danke, Martin.
Lieber Michael, wir haben gesagt, wir halten es kürzer. Wir haben es jetzt in 27 Minuten geschafft. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Üben, um den Zweifel zu zerstören. Haben Sie Fragen zu der Thematik? Schreiben Sie mir eine E-Mail an martin@martinjuch.com. Und wir werden das in eines der nächsten Podcasts aufnehmen oder ich werde in dem Videocast, welche auf YouTube zu finden sind, alle unter Martin Juch, werde ich das hineinnehmen. Übrigens, Michi, ich habe jetzt mit YouTube-Videos begonnen. Das erste steht drauf, es ist leider sehr lang geworden, aber ich bemühe mich, das auf 20 Minuten runterzubrechen. Es ist einfach Neuland. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Martin Juch.
Bis zum nächsten Mal.